man kann ganz grob sagen, alle Unternehmen, die in den letzten Jahren nach S/4HANA migriert sind, müssen das machen. Wenn man natürlich im Rahmen so einer Migration Berechtigungen überarbeitet und den Schritt dahin geht, dass man sagt, ich möchte meine Berechtigung neu machen, dann muss man das Thema oder dann sollte man das Thema direkt mit betrachten, weil je mehr sich an den Berechtigungen ändert, desto gefährlicher ist dieses Delta. Wenn man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt, dann kann man es sehr schnell feststellen, okay, hier fehlen Lizenzen, wir werden Lizenzen nachkaufen müssen. Dann ist aber der entscheidende Punkt, was kaufe ich nach? Also ich glaube, bei klassischen S/4HANA-Migrationen ist ja das Kritische an der Stelle, die Berechtigungen ändern sich.
Werbung. Du bist ein erfahrener IT-Profi und hast Lust auf eine neue berufliche Perspektive? Wir suchen Verstärkung im Bereich SAP. Im Bereich IT-HR, den Senior Consultant SAP Success Factors und im Bereich Produktion, den Senior Consultant SAP PP. Bei MindSquare übernimmst du von Anfang an Verantwortung und kannst so deine Expertise einbringen. Dich erwarten vielfältige Kunden, spannende Branchen und abwechslungsreiche Aufgaben. Bewirb dich jetzt unter mindsquare.de. Karriere. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute darüber, wie ich von oder ihr oder wir alle von SAP-Lizenzen hoffentlich nicht überrascht werden. Und ich habe mir dabei einen kompetenten Gast eingeladen und zwar Yannick Rech. Hallo Yannick.
Hallo.
Yannick Rech ist Managing Security Consultant bei der MindSquare und begleitet unsere Kunden in der Projektumsetzung sowie in der laufenden Kundenbetreuung. Seine Schwerpunkte liegen auf SAP-Berechtigung, SAP Security und SAP Basis, also genau dort, wo Unternehmen ihre SAP-Landschaften sicher, transparent und zukunftsfähig aufstellen müssen. Erfolgreiche Projekte hat er unter anderem bei den Stadtwerken Münster und der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte durchgeführt. Und heute hilfst du uns bei SAP-Lizenzen, was ja vom Wording ja erstmal jetzt hier nicht in dieser Liste auftaucht, aber ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen im Bereich SAP Basis, Security und so weiter aufgehängt ist.
Ja.
Warum das so ist, finden wir heute auch noch raus. Vielleicht mal zum Anfang, warum beschäftigen sich denn aktuell so viele Unternehmen wieder mit SAP-Lizenzen und wie berührt dich das in deinem Projektalltag?
Ja, also ich glaube, am meisten beschäftigen sich die Unternehmen gerade deswegen, weil Migrationsprojekte, S/4HANA-Migrationsprojekte, RISE-Migration, aber auch Migration in die Public Cloud, also GROW, das Lizenzmodell, ja, eine Umstellung des Lizenzmodells erfordern und das einfach für viele Kunden eine neue Situation ist und die sich damit halt auch auseinandersetzen müssen und es direkt mit Berechtigung zusammenhängt.
Wie hängt das mit Berechtigung zusammen?
Ja, ganz einfach so, dass es halt ein Regelwerk gibt, welches dem zugrunde gelegt wird. Das heißt, man wertet nicht mehr das aus, was Nutzer tatsächlich tun, sondern das, was Nutzer tun könnten. Und ja, es ist simpler, aber gleichzeitig eben eine neue Metrik und diese neue Metrik muss eben bedient werden und entsprechend, da hängt dann die Lizenzen direkt an den Berechtigungen.
Okay, jetzt, das ist ja schon ein guter Punkt, ne? Vielleicht mal, wie funktionieren denn SAP-Lizenzvermessungen im Moment? Also wie funktioniert das im Moment?
Genau, also im Grunde gibt es da so einen Report, einen Star-Report nennt sich der, also findet man auch entsprechend bei uns auf der Webseite. Und mit diesem entsprechenden Report und einem entsprechenden Regelwerk, was die SAP in einer Node auch regelmäßig updatet, und wenn ich regelmäßig sage, meine ich wirklich sehr regelmäßig, also da ändert sich relativ oft was dran, kann man dann entsprechend das seine gesamte User- und Berechtigungslandschaft prüfen und darüber herausfinden, welche Lizenztypen die einzelnen User dann benötigen und darüber dann quasi berechnen, wie teuer oder was nachlizenziert werden müsste, wenn eine neue Lizenzierung stattfindet. Das heißt, das wird auch ganz klar genutzt für den Prozess der Lizenzvermessung.
Und ist das schon was jetzt alle verbindlich nutzen müssen? Oder, also ich kenne das so, ich meine, früher gab es Tools, Transaktionen dafür, um so eine Lizenzvermessung zu machen und dann der Output konnte dann als Grundlage genommen werden, um vielleicht selbst nochmal Hand anzulegen oder dann halt auch, um Informationen an SAP zu geben, zu denen man sich ja vertraglich verpflichtet hat. Ist das jetzt schon jetzt der neue Style? Muss man das jetzt schon so machen? Müssen das alle so machen? Wer muss das machen?
Ja, also man kann ganz grob sagen, alle Unternehmen, die in den letzten Jahren nach S/4HANA migriert sind, müssen das machen, mit Ausnahme der, die sehr früh migriert sind. Also wenn man, ich sag mal so bis ins Jahr 2023, 2024 irgendwann seinen S/4HANA-Vertrag unterschrieben hat, dann hat man die Möglichkeit für eine sogenannte Product Conversion. Dann bleibt man beim alten Lizenzmodell. Für alle anderen Kunden, die nach oder auf ein S/4HANA-System wechseln, dabei gilt auch RISE als S/4HANA-System, für die ist dieses neue Lizenzmodell Pflicht. Dann geht eben Ding oder dann ging diese Product Conversion eben nicht mehr und dementsprechend musste man da dann halt was anpassen an dem Vertrag. Genau. Und das Regelwerk für RISE ist ein anderes wie das für das klassische S/4HANA On-Premise-System. Das heißt, ja, und dabei ist es übrigens auch für das S/4HANA On-Premise-System unabhängig, ob man bei einem, ob man über einen Hoster das System bezieht oder das System direkt bei sich selbst gehostet hat. Genau.
Also quasi On-Premises ist immer, wenn es nicht bei, wenn es genau, nicht in Waldorf steht.
Genau, ja. Genau, korrekt. Ja. Zumindest in den Augen der SAP.
So, jetzt nur, da hast du jetzt schon auch die Unterscheidung gemacht, für wen das trifft, für welchen Lizenztyp. Kannst du nochmal grundsätzlich sagen, also dass wir einmal kurz die Basics zumindest einen Haken dran gemacht haben, wie funktioniert Lizenzvermessung grundsätzlich?
Genau, also grundsätzlich werden die Lizenzen so vermessen, dass oder zuvor war es ja so, dass die Lizenzen entsprechend, dass die User entsprechend einen Flag bekommen haben in ihrem Userstamm und man dieses Flag dann letztlich über einen Report ausgewertet hat. Dieser Part mit diesem Flag kann man weiterhin machen. Also es ist
also was ist das für ein Flag? Also was sagt das aus?
So, ja, der Lizenztyp. Also letztlich gibt es unterschiedliche Lizenztypen im alten SAP-System. Im R3-System waren das dann zwischen 10 und 14, 15 verschiedenen Lizenztypen, je nachdem, welchen Systemstand da der Kunde da letztlich auch hatte. Im neuen sind es eben noch 3 bzw. 4 Lizenztypen. Also der größte ist die Developer-Lizenz. Die haben klassischerweise sehr wenige User im Unternehmen. Und dann gibt es eben die Professional-Lizenz, die Functional-Lizenz und die Productivity-Lizenz. Damit, also der Part wurde stark vereinfacht. Da gibt es dann, wie gesagt, nur noch diese 4 Lizenztypen. Zuvor waren es eben 10, 11, 12. Diese Lizenztypen werden letztlich Usern zugewiesen. Also es wird quasi ermittelt, welcher User braucht welchen dieser Lizenztypen. Und daraus abgeleitet ergibt sich dann letztlich ein Ergebnis, welches dann als Lizenzvermessung gilt. Ich glaube, so kann man es ganz grob sagen.
So, und vorher war das so, habe ich so verstanden, dass ich gesagt habe, ja, okay, das sind halt normalsterbliche User oder das sind limitierte User, die wirklich nur ganz vielleicht eine Transaktion aufrufen oder so, so Shopfloor-User oder so.
Genau.
Und da habe ich dann eine, ich sag mal, relativ günstige Per-User-Lizenz und je power-usiger quasi das wird mit dem User, desto teurer wird die Lizenz und ich habe das dem jeweiligen, ne, also Frau Meier weiß ich, okay, die hat die Lizenz und Herr Müller hat die Lizenz und das ist dann so festgemacht worden. Und bei einer Lizenzvermessung vorher, was wurde da dann geprüft? Also was prüft SAP oder hat SAP bisher geprüft?
Also genau, also ganz grundsätzlich, das, was du gesagt hast, stimmt absolut. Also früher wurde da sehr stark danach geguckt, nach einem Gefühl geguckt, was macht der User jetzt gerade viel? Ist er in der FI-Abteilung unterwegs? Ist er in der IT-Abteilung unterwegs? Also bekommt er die höchste Lizenz? Ist er eher in einer Abteilung unterwegs, die weniger mit SAP arbeitet, bekommt er eher eine geringere Lizenz. Also das war auch sehr viel eine Gefühlssache. Das, was SAP damals überprüft hat, ist, wenn sie überhaupt etwas daran überprüft haben, das ist dann nicht bei jeder Lizenzvermessung vorgekommen, dass es da nochmal Rückfragen gab, dann wurde quasi die Transaktionsnutzungsstatistik beispielsweise überprüft, also wurde sich angeschaut in den Basisdaten des SAP-Systems, wie viele Transaktionen ruft denn die Person auf, welche Transaktionen ruft die Person auf und so wurde dann halt überprüft, ob die Angaben valide sind in den Augen der SAP oder vielleicht auch nicht, weil die Person zwar eine kleine Lizenz hat, aber sehr, sehr viele Dinge im SAP-System getan hat. Und jetzt ist es eben so, dass einfach überprüft wird, welche Berechtigung hat denn die Person. Und wenn sie gewisse Berechtigung hat, dann hat sie eine gewisse Lizenz. Und wenn sie die nicht hat, dann hat sie eine andere Lizenz.
Okay, das heißt also, es ist nicht mehr dieses, was haben die Leute gemacht, sondern was könnten die Leute machen, was genau. Dann entscheidend ist für, wie teuer ist jetzt dieser User.
Genau.
Den ich da habe.
Absolut. Also ein User könnte etwas nicht gemacht haben, aber die Berechtigung dafür haben und würde trotzdem die entsprechende Lizenz beziehen. Also da ist die Berechtigung ist 1:1 umrechenbar quasi in dann die entsprechende Lizenz.
So, jetzt ist ja unser Thema auch, wie werde ich von einer von SAP-Lizenzen, vielleicht auch von Lizenzüberprüfungen oder auch von Nachforderungen von der SAP nicht überrascht, ja? Und was sind denn die häufigsten Missverständnisse, die Unternehmen oder Kunden im Moment haben in diesem Umfeld? Also wovon werden sie vielleicht überrascht? Womit rechnen sie aktuell nicht? Gerade wenn sie vielleicht die alte Welt gewohnt sind und jetzt mit S/4HANA da in eine neue Welt geworfen werden.
Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche klassische Fälle, die ich jetzt gerade so habe. Der eine bezieht sich auf eine RISE-Migration. Da ist die Situation, da wissen Kunden meistens, ja, es ändert sich etwas am Lizenzmodell, weil es ändert sich ja alles quasi, auch wo die Systeme gehostet sind und so weiter und so fort. Da ist aber die Situation, da wird relativ früh eine Baseline festgelegt an sogenannten FOEs, also diese eben erwähnten Lizenztypen werden umgerechnet in sogenannte FOEs, also da eine Professional-Lizenz ist
beispielsweise. Was heißt FOE?
Full Usage Equivalent.
Okay.
Genau, eine Professional-Lizenz ist zum Beispiel im 1:1-Verhältnis in der FOE, eine Functional-Lizenz ist, glaube ich, im 1:3-Verhältnis und eine Productivity-Lizenz im 1:12-Verhältnis. Das heißt, da werden diese Lizenztypen dann in diese FOEs umgerechnet und diese FOEs bilden die Basis für das, was man für sein RISE-System dann später bezahlt und bilden auch die Basis für die Systemkapazitäten, die die SAP bereitstellt für dieses System. Gleichzeitig ist es jetzt aber so, dass man relativ früh diesen Vertrag unterschreibt, in dem drin steht, sagen wir einfach mal 450 FOEs braucht der entsprechende Kunde, der Vertrag wird unterschrieben und später stellt sich dann sehr schnell heraus, oder wenn das System live ist, stellt sich sehr schnell heraus, die 450 reichen vorne und hinten nicht. Also wir haben gerade 700, 800, 900. Und in dem Fall fällt einem dieses Thema Lizenzen auf einmal auf die Füße, weil man da halt einen deutlich höheren Bedarf hat, als man vielleicht ursprünglich erwartet hat. Und das natürlich auch den Preis, der letztlich dann gezahlt wird, nach oben treibt. Und das ist ein Fall, also dass eben im Migrationsprozess an der Stelle dieses Thema so ein bisschen verloren geht, dass man sich initial sehr viel damit beschäftigt und später dann nicht mehr. Und der zweite Fall, der bezieht sich jetzt eher auf die klassische On-Premise-Migration. Da haben wir jetzt gerade auch die Situation, dass dieses Thema generell einfach runtergeht. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, wir sind jetzt relativ nah an der Deadline. Immer mehr Kunden müssen zwangsläufig ihr SAP-System migrieren. Immer mehr Brownfield-Migrationen, ich nenne es jetzt mal Schmalspuransätze, laufen. Also Kunden wollen einfach nur ihr SAP-System irgendwie in den neuen S/4HANA-Stand kriegen. Und da geht das Thema einfach unter. Also hat niemand Lizenzen auf dem Schirm und dass sich am Lizenzmodell etwas ändert, weil am Rest vom SAP-System ändert sich für die Anwender ja dann gar nicht so viel, weil man ja einfach nur dieses System rüberkriegen will. Und genau in den Projekten ist es eben super wichtig, dass man da reingeht, weil ansonsten, da findet eine Vermessung statt und das ist ja ein Kaufmodell der Lizenzen. Das heißt, da muss dann im Zweifel auch sehr viel nachgekauft werden, wenn man da nicht aufpasst und das will man natürlich verhindern.
So, jetzt steckt da ja schon eine ganze Menge drin. Lass uns mal kurz über RISE sprechen, denn das ist ja schon ein Modell, was von der SAP ja schon auch sehr gepusht wird und was mittlerweile ja viele Unternehmen auch annehmen, auch wenn es vielleicht interimsmäßig darüber gelöst wird, dass mein Hobel mehr oder weniger in Waldorf abgestellt wird, sozusagen, und dann wieder hochgefahren wird und das ist dann auch RISE irgendwie. Ja. Aber lizenztechnisch eben nicht. Du sagst, es gibt da die Überraschung, dass da plötzlich mehr FOEs benötigt werden. Was sind denn, ich sag mal, Frühwarnsignale, dass das passieren kann? Also du hattest da gesagt, okay, bei einem Kunden, der hatte dann plötzlich irgendwie ja gefühlt doppelt so viele FOEs benötigt. Da wurde ja schon irgendwie eine Berechnung gemacht bei Vertragsunterschrift, oder? Oder hat man, also das hat man ja nicht geraten. Und dann, wodurch ist dann dieses Missverständnis entstanden oder diese Fehlkalkulation, kann man ja sagen, ne? Weil also plötzlich den doppelten Lizenzbedarf, das ist ja ein dramatisches Vertun.
Ja, ja,
das geht mal so.
Ja, das geht relativ schnell, weil einmal das Regelwerk ändert sich. Ich habe ja eben schon erwähnt, dieses Regelwerk, was dem Ganzen zugrunde liegt, ändert sich sehr regelmäßig. Das heißt, wenn man da nicht jetzt, also wenn man an einem gewissen Punkt vermisst und am nächsten Punkt auswertet und dazwischen 6 Monate beispielsweise liegen oder sogar meistens mehr, dann kann sich am Regelwerk einiges geändert haben. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hatte, kann sein, dass da ein Berechtigungsobjekt auf einmal in diesem Regelwerk drin ist, was vorher nicht drin war, welches dann einen riesen Unterschied macht.
Das heißt, das Regelwerk wird nicht Vertragsbestandteil. Ich hole mir 350 FOEs auf ein Sizing, sage ich mal, mit einem Regelwerk, was aber, ich sag mal, ein Jahr später anders aussieht und dann wiederum neue Forderungen auslösen könnte.
Richtig. Meines Wissens nach gibt es da zwar gewisse Kulanzen, also da muss man dann im Zweifel auch einfach das Ganze nochmal ansprechen. Aber ja, also es ist nicht so, dass das an einem gewissen Punkt einfach in Stein gemeißelt wird und das ist jetzt das Regelwerk und das bleibt jetzt über den gesamten RISE-Vertrag genau dieses Regelwerk, sondern das Regelwerk ändert sich. Und die SAP ist damit auch sehr transparent. Das ist in der Subnote enthalten, sowohl das Regelwerk für RISE als auch das für ein klassisches S4-On-Premise-System. Und das wird dann da geupdatet. Da gibt es dann auch nochmal eine Versionshistorie in dieser Note, wo auch nochmal drinsteht, Regelwerk wurde geändert, das und das wurde geändert. Also die sind damit schon sehr, sehr transparent. Aber ja, das Regelwerk kann geändert werden. Genau. Und das ist einer der Gründe, warum viele Kunden von dieser Situation überrascht werden. Der zweite Punkt ist es immer dann gefährlich, wenn sich im Rahmen dieser Migration auch Prozesse verändern. Weil wenn ich aus einem bestehenden, sagen wir mal, ich wechsle aus einem bestehenden S4-System auf das RISE-System, sind wir ja technisch erst einmal sehr ähnlich unterwegs. Wir müssten an den Prozessen nichts ändern. Wenn man aber im Rahmen dieses Wechsels auch gewisse Dinge an den Prozessen ändert, dann verändern sich ja auch die Berechtigungen, logischerweise, die dem zugrunde liegen. Und immer wenn sich Berechtigungen ändern zwischen dem Punkt, an dem diese Vermessung gemacht wird, diese erste, und dem Punkt, an dem dann das System live genommen wird und die erste echte Rechnung quasi ansteht, genau dieses Delta ist das Gefährliche. Und genau dieses Delta fällt dann einigen Leuten oder einigen Kunden auf die Füße, weil die halt einfach an der Stelle nicht damit gerechnet haben, dass sich noch was an den Berechtigungen ändert. Und in so einem Migrationsprojekt, selbst wenn es schnell geht, liegen ein paar Monate zwischen und genau dieses Delta ist da, glaube ich, der Hauptgrund.
Und was würdest du dann Kunden empfehlen, die, also ich meine, gehen ja jetzt viele auf RISE oder sind gerade dabei, ne? Wenn das jetzt jemand hört und denkt sich, oh, was bedeutet das jetzt für mich? Was empfiehlst du Kunden dann?
Das Thema mehrfach zu betrachten. Also initial einmal betrachtet man es von selbst, weil es ist ja, wie gesagt, die Bemessungsgrundlage, die auch am Anfang mit der SAP besprochen wird. Und das Thema weiterhin im Projekt einfach bedenken. Da rede ich jetzt nicht davon, dass man dauerhaft sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, aber an gewissen Punkten ist es einfach sehr sinnvoll, sich mit diesem Thema zusammen oder hinzusetzen und dieses Thema anzuschauen. Kurz vor Go-Live mit Sicherheit, um nochmal zu gucken, hat sich daran groß etwas geändert? Dann gegebenenfalls die Berechtigung abzuändern. Und je mehr ich an meinen Prozessen tue und je länger der Zeitraum zwischen der ersten Vermessung und der letzten Vermessung sozusagen ist, desto mehr sollte ich dieses Thema halt eben entsprechend bedenken. Wenn man natürlich im Rahmen so einer Migration Berechtigungen überarbeitet und den Schritt dahin geht, dass man sagt, ich möchte meine Berechtigung neu machen, dann muss man das Thema oder dann sollte man das Thema direkt mit betrachten, weil je mehr sich an den Berechtigungen ändert, desto gefährlicher ist dieses Delta, über das ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe.
Okay, also das heißt, deine Empfehlung ist sozusagen dieses Sizing der User-Lizenzen und die entsprechenden Reports, die es dazu gibt oder Prüfmöglichkeiten mehrfach im Projekt zu machen, nicht einfach abzuhaken, sondern dann auch mal gucken, wenn ich mir jetzt Prozessänderungen wünsche, dass ich sozusagen auch, also die Prozessänderung ist nicht nur die Kosten, die das auslöst durch das Change Management oder die Entwicklung und so weiter, sondern die Kosten, die dazukommen, sind auch geänderte Lizenzkosten, weil plötzlich Leute dann mehr dürfen. Theoretisch war das ja auch früher schon so, ne? Wenn ich jetzt irgendwas Neues an neue Mitarbeiter ausrolle, dann kann es schon mal sein, dass die Lizenzgröße sich ändert. Nur hier passiert es wahrscheinlich deutlich schneller als früher.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht auch ein bisschen unerwarteter als früher, ja.
Mhm. Ja, genau. Also das ist so, und es gibt auch ganz konkrete Fälle, wo beispielsweise in der Vergangenheit die Berechtigung, Aufträge zu löschen in der Transaktion VA01, ganz normal Vertriebsthema, die Aufträge zu löschen, also Kundenaufträge, die mal angelegt wurden, zu löschen, die höchste Lizenzkategorie verursacht hat, und die Entscheidung in der Vertriebsabteilung zu sagen, nur noch ein paar User dürfen das und alle anderen, also Key-User beispielsweise, und alle anderen können das dann halt eben nicht mehr. Ein Riesenunterschied in den zu erwartenden Kosten für das SAP-System dann auch gemacht haben. Also es gibt da ganz konkrete Entscheidungen, wo auch kleine Prozesseinschnitte oder Prozessveränderungen, kann man es vielleicht eher nennen, schon dazu führen können, dass man da erheblich, auch erhebliche Summen dann letztlich einsparen kann.
Das heißt, das ist dann auch ein Ding, also dass da wirklich am Prozess geschnitten wird und geguckt wird, okay, können wir damit dann noch Kosten einsparen dann?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Ja, ich meine, wenn, jetzt haben wir ja viel über RISE gesprochen, jetzt vielleicht nochmal kurz dieser andere Part, den du angesprochen hast mit On-Premises. Mhm. Ist das da genauso oder was ändert sich da vielleicht noch? Also es geht ja auch so ein bisschen darum, wie kann ich das verhindern? Nicht nur, das ist so, sage ich mal, sondern wie kann ich das verhindern? Wenn ich jetzt hier das Thema S/4HANA-Migration habe, ich bin vielleicht auch schon auf S/4HANA, will aber die Lizenzen da auch im Blick behalten. Ist es das Gleiche oder was hast du da noch für Aspekte?
Genau. Also vielleicht erstmal im Migrationsprojekt selber ist es so, dass jetzt bei den neueren Migrationen, ich habe ja eben erwähnt, es gibt auch noch diese älteren S/4HANA-Systeme, die noch auf dem alten Lizenzmodell sind, aber bei den neueren ist es so, man wechselt das Lizenzmodell, das nennt man eine sogenannte Contract Conversion. Dabei werden, wir haben ja eben schon erwähnt, es gibt diese im alten 10, 12, 13, 14 verschiedenen Lizenztypen. Die werden umgerechnet in die neuen Lizenztypen. Das heißt, da gibt es einen Vertrag, da steht drin, die Limited Advanced Lizenz von früher wird die Functional Lizenz von heute oder und so weiter. Ja, also es ist ein ganz einfacher.
Es gibt so ein Mapping quasi.
Genau, es ist ein Mapping, es ist eine Umrechnung. Und meistens ist es so, damit werden nicht mehr alle Lizenzen abgedeckt, die dann im neuen S/4HANA-System gebraucht werden, weil beispielsweise am Ende an diesem Mapping 700 verschiedene Lizenzen rauskommen, der Kunde aber 1100 User hat. Dementsprechend braucht der Kunde noch 400 neue Lizenzen, die nachgekauft werden müssen. Da ist eben der entscheidende Punkt, was wird nachgekauft? Also und das wird ermittelt, indem die Berechtigung meistens bis zum vierten Quartal, sage ich immer, nach Go-Live, also so nach 10, 11 Monaten nach Go-Live, wird quasi ermittelt, wird sich angeschaut, welche Lizenzen braucht man, welche Lizenzen hat man wegen diesem Mapping noch übernommen. Und da wird ein Delta berechnet. Und da beim On-Premise-System ist es eben kein Subskriptionsmodell wie beim RISE-System, sondern es ist ein Kaufsystem. Das heißt, da wird dann einmal nachgekauft, dann heißt es ja, ihr braucht 100 Functional-Lizenzen, 100 Professional-Lizenzen, 100 Productivity-Lizenzen, die werden nachgekauft und jedes Jahr danach 22,79% Wartung für diese Lizenz dann entsprechend gezahlt. Und wenn in der Zwischenzeit dann nochmal neue User dazukommen, dann werden nochmal neue User nachlizenziert. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, das war vorher auch schon so, nur dass jetzt eben die Bemessung der User anders abläuft. Und da ist eben der entscheidende Punkt. Wenn man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt, dann kann man das sehr schnell feststellen, okay, hier fehlen Lizenzen, wir werden Lizenzen nachkaufen müssen. Dann ist aber der entscheidende Punkt, was kaufe ich nach? Also kaufe ich eine Productivity-Lizenz nach, die kostet ein 1/30 von einer Professional-Lizenz. Dementsprechend ist das Ziel da natürlich schon zu gucken, dass man die Berechtigung und die benötigten Berechtigungen und so weiter so einschränkt, wenn möglich, dass man halt möglichst wenige teure Lizenzen nachkaufen muss. Ja, hängt natürlich aber davon ab, welche User da letztlich noch lizenziert werden müssen und so weiter und so fort.
Woher kommt dieses eine Jahr? Ist das eine Beobachtung? Ist das etwas, wo du dann sagst, ah, okay, das ist so ein bisschen die Galgenfrist, die SAP-Kunden gibt nach der Migration, dass ich erstmal alles settlen kann? Ne? Das ist ja auch eine aufregende Zeit, sage ich mal. Woher kommt das? Oder ist das so ein Durchschnitt, den du beobachtest?
Genau, also all das im Grunde. Es ist im Grunde meine Beobachtung oder unsere Beobachtung in unseren Projekten. Wir sind in diesen Migrationsprojekten sehr, sehr viel unterwegs und unterstützen da, was das Thema Berechtigung angeht, auch teilweise ganz losgelöst vom Thema Lizenzen, wobei es meistens schon miteinander zusammenhängt, ehrlich gesagt. Und da ändert sich ja auch generell in klassischen Migrationen, ändert sich ja auch einiges anderes an Berechtigung. Das heißt, da muss man sich ja zwangsläufig mit dem Thema Berechtigung beschäftigen. Und da ist es eben einfach eine Beobachtung unsererseits, dass es oft so 10, 11, 12 Monate nach dem Go-Live des S/4HANA-Systems zur ersten Vermessung kommt. Ist aber teilweise, also ist auch irgendwo ein Durchschnittswert. Kann mir schon vorstellen, dass es auch mal 13 oder 14 dauert. Die SAP kommuniziert da sehr transparent, wann die erste Vermessung stattfinden wird. Und dann kann man sich den Termin auch in seinen Kalender eintragen.
Ja. Und was wäre dann jetzt in solchen Fällen deine Empfehlung? Also, ist das dann so, ja, okay, eigentlich jeder, der so eine S/4HANA-Migration gemacht hat, sollte nochmal diesen Check machen und gucken, was da rauskommt? Oder was, also, und dann, ich sag mal, innerhalb des Jahres? Und ist es dann realistisch, dann da noch was dran zu machen, dass eben dann nicht plötzlich dann eine große Lizenz-Nachkaufforderung ins Haus flattert?
Ja, also ich glaube, bei klassischen S/4HANA-Migrationen ist ja das Kritische an der Stelle, die Berechtigungen ändern sich. Also es ändert sich im Rahmen der Migration von R3 oder vom ECC-System auf das S/4HANA-System, ändern sich Dinge an den Berechtigungen. Es gibt neue Transaktionen wie die BP zum Beispiel mit ganz neuen Berechtigungsobjekten, die auch fast alle in diesem Regelwerk drin stehen, also auch lizenzrelevant sind. Und da ist eben das ganz große Thema. Da kann man sich nicht darauf beruhen, zu sagen, ja, wir lassen einfach alles gleich. Im Vergleich zu dem Rest oder vielen anderen Komponenten an dieser Brownfield-Migration, wo sich wirklich nichts ändert, ändert sich da zwangsläufig immer was. Und da muss man sich zwangsläufig also auch mit dem Lizenzthema auseinandersetzen.
Also das hat dann Impact eben halt auf die Lizenzen, ja, weil da ändert sich der Prozess, die Transaktion und die ist relevant.
Genau,
und deshalb,
genau, ja, okay. Korrekt. Und deswegen müssen diese Kunden sich zwangsläufig damit beschäftigen. Die Frage ist hier eher wann, glaube ich. Und da würde ich sagen, initial, dann kurz vor Go-Live sollte man sich schon mal ein Bild machen, weil kurz vor Go-Live ist abzusehen, was sich an den Berechtigungen ändert und auch was der Lizenzspiegel ist. Da sollte man sich nicht erschrecken lassen von sehr hohen Werten. Also ich habe da schon 80-90% höchste Lizenz gesehen, weil in der Grundrolle beispielsweise Berechtigungsobjekt reingerutscht ist, was da nicht reingehört und was die höchste Lizenz verursacht. Da habe ich alles schon gesehen. Und dann im Nachgang direkt nach Go-Live, weil dann kann man zu 100% absehen, folgender User soll folgende Berechtigung haben. Das wird dazu führen, dass er folgende Lizenz hat. Und dann kann man anfangen und das Ganze optimieren. Das ist für viele Kunden der bessere Weg, wie bereits in der Migration die Optimierung vorzunehmen, weil in der Migration selber sehr, sehr viele Dinge passieren und sehr, sehr viele Stakeholder auch dranhängen und wollen, dass das alles funktioniert, was ja auch total verständlich ist. Und das führt dann am Ende dazu, dass viele Köche verderben den Brei. Es oft einfach sinnvoller ist, das Thema Lizenzen in der Migration selber erstmal noch liegen zu lassen, nur zu beobachten und dann direkt nach der Migration dann aber auch da drauf zu springen und zu sagen, jetzt müssen wir es aber fixen, weil ansonsten ist es irgendwann zu spät.
Das heißt, du würdest empfehlen, erstmal versuchen, das Ding reinzuholen, also die Migration durchzuziehen,
ja,
dass der Fachbereich das kriegt, was er braucht, damit er arbeiten kann, weil ich meine, dafür ist das SAP ja letztendlich auch da.
Mhm.
Und das jetzt nicht sozusagen sofort zum Showstopper zu machen, weil das dann, ich sag mal, so ein extra Abstimmprozess ist, der alles langsamer macht und komplizierter. Ich schmunzel ein bisschen deshalb, weil das wird ja auch durch den Berechtigungen gelegentlich mal nachgesagt, dass es dann ja auch ein Stinker da ist, ja. Das heißt also, dass das smooth durchgeht, aber fester Follow-up-Punkt sein muss, eben um zu verhindern, dass ein paar Monate später die dicke Rechnung kommt.
Genau. Also im Rahmen von so einer S/4-Migration ist, glaube ich, die größte Priorität, genau das sicherzustellen, dass das Unternehmen wirtschaftlich bleibt, dass man wirtschaftlich arbeiten kann, dass die User in der Lage sind zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich empfehlen würde,
mit SAP All zu starten?
Ja, genau. Also genau das würde ich nicht empfehlen. Also jetzt nicht einfach mit der Gießkanne jedem alle Berechtigungen zu geben, weil man sagt, ich möchte keine Probleme haben. Mhm. Das wird zwar funktionieren aus Berechtigungssicht, aber ist definitiv nicht zu empfehlen.
Trotzdem, du bist vertraglich verpflichtet, auch das zu sagen.
trotzdem ist es, glaube ich, ist es trotzdem super sinnvoll, da erstmal die Priorität darauf zu setzen, dass das System läuft und dass die User arbeiten können, die Berechtigungen so weit einzuschränken wie möglich und das auch ordentlich zu überführen, weil meistens wird ja in diesen Brownfield-Migrationen schon irgendwie das alte Berechtigungskonzept mitgenommen und jetzt kein neues aufgebaut. Dann diese alten Rollen halt um das erweitern, was mit S/4 dazukommt und das Thema Lizenzen aber auf dem Schirm zu haben und nicht sich zu freuen, dass das S/4-System läuft und dass man Berechtigungen hat, die auch einigermaßen funktionieren und dieses Thema einfach vergessen und dann sehr, sehr überrascht werden, wenn die erste Vermessung ins Haus steht und die SAP sagt, ja, da muss jetzt einiges nachlizenziert werden.
Was ist deine Beobachtung? Ist es ja oft so, Probleme werden auch gerne mit Tools gelöst, gerade wenn es jetzt um große Kosten geht, kann sich das ja schnell auch amortisieren. Was ist denn da im Moment deine Beobachtung in den vergangenen Jahren, also bis zu dieser Vertragsänderung, sage ich mal, waren Lizenztools ja, ich sage mal, reichten von, da gibt es automatisierte Prüfreports bis hin zu esoterischem Wissen fast, oder ich sag mal, irgendwie irgendjemand hat da noch geheimes Wissen, mehr oder weniger, was er anwendet, um aus Verträgen da noch Dinge rauszuholen. Das ist dann, da steckt dann das Wissen irgendwie im Kopf von den jeweiligen Beratern, die sich darauf spezialisiert haben. Was ist deine Beobachtung? Wie sehr ist da schon, gibt es, ich sag mal, Tools, Werkzeuge, die mir dabei helfen, das automatisiert zu prüfen, abseits von diesem, was du gesagt hast, Star-Report-Hinweis.
Genau. Also da gibt es vor allem mittlerweile den ganz klassischen nutzungsbasierten Ansatz. Also da wird geguckt, getraced im Grunde, welche Benutzer verwenden welche Berechtigungsobjekte und darin dann vor allem Optimierungspotenziale abgeleitet. Da unterstützen Tools auch gerne und viel, sowohl die klassischen Berechtigungstools auch, als auch teilweise zumindest die, die ich kenne, die klassischen Lizenzoptimierungstools, die es auch schon vor den dieser ganzen Änderung gab.
Die ziehen da mit, also
genau, die ziehen da
ihre Regelwerke und
genau, die updaten ihre Regelwerke und machen es auch teilweise nutzungsbasiert auf Transaktionsebenen noch, dass man halt, dass halt ausgewertet wird, okay, wenn Benutzer viel in der BP arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass man hier Lizenztypen sparen kann, also nicht den höchsten Lizenztyp braucht, wenn ein Nutzer zum Beispiel selten oder gar nicht da arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit da höher. Also da helfen die schon bei der Auswertung. Der Star Report selber, der hilft vor allem dabei auch schon einfach festzustellen, wenn gewisse Rollen, einzelne Berechtigungsobjekte bei einzelnen Usern oder bei in einzelnen Berechtigungsrollen dazu führen, dass der gesamte User und dann, dass der gesamte User die höhere Lizenz braucht. Also, ich sag mal, klassische Low-Hanging Fruits zu identifizieren. Dabei hilft schon der Sub-Report, der Star-Report sehr, sehr gut. Also da hat die SAP sich schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Der ist, würde ich schon sagen, sehr nutzerfreundlich und den kann man schon für so eine Low-Hanging-Fruit-Analyse, sage ich mal, einfach um schnell festzustellen, wo können wir denn schnell was verbessern, kann man den schon sehr gut nutzen.
Also wer kein Bild vor Augen hat, das ist schon noch eine SAP-Transaktion, ne? Das
ja,
ist jetzt
ja
nicht schick Fiori
nein
oder so. Okay, alles klar.
Nein.
Gehört sich so viel.
Genau, Basis. Also streng genommen ist es ein Report und keine Transaktion, aber ja, es ist genau das, es ist eine GUI Report, den man letztlich über die SES 38 aufruft. Da muss man dann einmal noch ein Regelwerk hochladen. Das ist vielleicht noch ganz interessant an der Stelle. Wir als Nutzer sind selber dazu angewiesen, das Regelwerk zu hinterlegen, nachdem wir unser System prüften. Also wir ziehen uns da ein Regelwerk ab aus der SAP-Note, die ich eben erwähnt habe, laden das da hoch und dann prüfen wir das System gegen dieses Regelwerk. Das heißt, wenn ich vorhabe in Zukunft, mein Unternehmen entschließt sich, RISE einzuführen, ich habe jetzt gerade S4HANA eingeführt und ich will mal wissen, ja, wenn ich jetzt meine aktuellen Berechtigungen mit aufs RISE-System nehme, wie sieht es denn nach RISE-Regeln aus? Kann ich einfach das RISE-Regelwerk mir aus der Liste rausziehen, aus der Node rausziehen? Kann mein jetziges System gegen das RISE-System prüfen? Genauso kann ich, wenn ich jetzt noch auf ECC R3 bin, mein ECC R3-System nutzen als Prüfungsgrundlage, um schon mal zu gucken, wie sehen denn meine Berechtigungen aus für das S4HANA-System, indem ich einfach sage, ich nehme das Regelwerk fürs S4HANA-System und prüfe diesen Star-Report. Dabei ist aber vielleicht noch ganz wichtig, die Berechtigungsobjekte ändern sich teilweise. Das heißt, ich kann das zwar jetzt prüfen auf mein ECC R3-System und ich decke damit so 70-80% ab, weil diese Berechtigungsobjekte, die in diesem Regelwerk drinstehen, die gibt's dann auch schon auf meinem System. Dieses restlichen 20%, die kann ich erst prüfen, wenn ich ein S4HANA-System zur Verfügung habe und die Berechtigung dafür aufgebaut habe.
Okay, also BP kann ich ja bei ECC schon haben.
Genau.
Theoretisch könnte man da das dann schon mit abdecken, wenn ich die Customer Vendor Integration dann schon gemacht habe.
Teilweise.
Teilweise, okay.
Also man kann's abdecken, ja, die Berechtigungsobjekte gibt es, aber die werden teilweise noch nicht gebraucht im ECC-System, wo die Customer Vendor Integration gemacht ist. Also
Und deshalb sind sie noch nicht
in den
Berechtigungen
drin. Und deshalb bringt mir die Auswertung.
Okay.
Also zwei Stück werden gebraucht der Berechtigungsobjekte. Zumindest war es bei anderen Kunden so. Ich gehe jetzt mal von aus, dass das overall so ist. Andere werden erst im S4HANA-System dann wirklich abgeprüft und sind deswegen auch meistens erst im S4HANA-System dann in den Rollen drin. Und deswegen kann ich die dann auch nicht prüfen.
Das heißt also, den vollen Report Also erstmal, ich muss es ein bisschen machen wie Spritpreise. Ich muss also auf jeden Fall die Liste aktualisieren, weil es halt tagesaktuell ist, mehr oder weniger. Also ich muss mir, selbst wenn ich die Transaktion schon den Report schon aufrufen kann, ich muss trotzdem auf jeden Fall aus dem Hinweis das aktuelle Regelwerk ziehen.
Ja. Ja.
Und dann muss ich mir darüber im Klaren sein, wenn ich auf ECC bin, dass ich trotzdem jetzt zwar das Regelwerk von S4HANA anwenden kann, ich trotzdem nicht den vollen Scope habe.
Genau.
Es könnte also noch Überraschungen geben. Also wahrscheinlich ist ein Sandbox, ja, ich bräuchte ja auch sogar abgemischte Berechtigungen und so ein Kram, ne? Also
genau.
Schon vielleicht ein Mehrschrittverfahren.
Genau, deswegen muss man es in den Fällen, wo man nicht von einem bestehenden S4-System auf ein anderes S4-System migriert, sondern von einem ECC auf ein S4-System, kann man schon erwarten, dass hier mehr an den Berechtigungen und an den Lizenzen zu machen ist, als wenn ich einfach nur in Anführungszeichen bestehende S4-Berechtigungsrollen auf ein RISE-System migriere. Da ändert sich nur das Regelwerk im Grunde, aber die Berechtigungsrollen sind ja weiter funktionabel. Wenn ich jetzt aber von einem ECC-System auf ein S4-System wechsle, da ändert sich mehr als einfach nur der Titel sozusagen. Die Rollen funktionieren so, wie sie sind, nicht mehr. Ich muss was an den Rollen ändern. Immer wenn ich was an den Rollen ändern muss, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sich was an den Lizenzen ändert.
Okay, jetzt haben wir ja schon einige Beispiele gehört, einige verschiedene Varianten. Mich würde nochmal interessieren, so im Projektalltag, ne, bei Kunden, hast du nochmal ein Kundenbeispiel, wo ihr unterstützt habt und ja, wie sah das aus? Also was war die Herausforderung sozusagen und wie seid ihr die angegangen, dass der Kunde das irgendwie da besser durchgekommen ist?
Mhm. Ja, bei einem Kunden, das ist ein Teilefertiger für Kleinteile, war die Situation die, dass die Migration schon stattfand. Also die sind vom ECC-System aufs S4HANA On-Premise-System gewechselt und haben da dann auch ordentlich was nachlizenzieren müssen, weil sie sich das Thema vorher nicht so vor die Brust genommen haben.
Also die haben schon die Rechnung von SAP bekommen oder selber eine Prüfung gemacht?
Nee, genau, die haben die Rechnung in dem Fall schon von SAP bekommen, wurden davon auch überrascht, mussten da dann auch einiges nachzahlen.
Okay.
Da haben wir aber die Situation, dass, weil das Unternehmen sich immer weiter internationalisiert und internationale Standorte in Fernost, in USA und so weiter und so fort onboardet auf sein SAP-System, dass die Nutzerzahl in den nächsten Jahren und auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen ist. Also wir von knapp 2000 User auf über 3000 in der Erwartung gehen. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge an Usern. Wir können zwar nicht mehr ändern, was schon mal nachgezahlt wurde oder wofür schon mal eine Rechnung gestellt wurde. Was wir aber ändern können, ist bei stark wachsenden oder generell bei wachsenden Systemen dafür zu sorgen, dass die Lizenzen, die nachgekauft werden müssen, die günstigeren oder die kleineren sind und nicht die größeren. Das heißt, auch dann bei Unternehmen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, in Anführungszeichen, kann zumindest bei starkem oder mittelstarkem Nutzerwachstum einiges noch gemacht werden an dem Thema und einiges gespart werden im langfristigen Sinne, weil man halt eben weniger nachlizenzieren muss als vorher.
Und was habt ihr da gemacht und wie hat das funktioniert?
Also im Grunde haben wir uns die Situation oder schauen wir uns die Situation der Berechtigung da komplett neu an. Es gibt da auch noch diverse weitere Gründe, warum das so ist. Also man ist auch aus Audit-Sicht nicht so ganz zufrieden mit den aktuellen Berechtigungen. Die Prozesse da sind auch eher verworren. Und das versuchen wir halt mit einem größeren Projekt in dem Fall gerade zu ziehen. Sprich, wir schauen uns die tatsächliche Nutzung von Berechtigungen an und bauen anhand der Nutzung von Berechtigungen die Berechtigung neu auf, um dann auch das Ganze nochmal in einen neuen Mantel zu hüllen mit neuen Prozessen, Role-Owner-Prozessen, also quasi, dass Mitarbeiter in den Fachbereichen mitverantwortlich für das Thema Berechtigung sind, damit man eine Genehmigungsinstanz hat und so weiter und so fort, bilden das also da auch nochmal auditkonform ab. Aber in dem Zusammenhang sparen wir auch eine erhebliche Menge an Lizenzen und auch in Zukunft eine noch erheblichere Menge an Lizenzen.
Und war das der Aufhänger? Also hat der Kunde uns gerufen, weil er gesagt hat, oh, wir wissen, dass jetzt es einen Zusammenhang gibt zwischen unserer Berechtigung und den Kosten und jetzt wollen wir, also ich meine, was du ja ansprichst, ist ja mehr oder weniger, ich sag mal in Anführungszeichen, klassisches Redesign von SAP-Berechtigung, oder? Also oder was war sozusagen die Überschrift? Oder hat der Kunde gesagt, boah, ey, wir haben jetzt hier irgendwie zu viele Kosten wegen dem Berechtigung, guck doch mal drauf? Und
ja, also die Überschrift war schon das Lizenzthema. Also die Rechnung kam.
Das war wirklich der Aufhänger.
Genau, und anschließend wollte man sich damit auseinandersetzen, also auch vielleicht so ein bisschen in die Ursachenforschung gehen, warum ist das jetzt passiert und so weiter und so fort. Und wir haben dann gestartet mit so einem Lizenzcheck, wo wir uns einfach mit dieser Situation auseinandergesetzt haben, mit einem kleinen Workshop-Projekt und haben überlegt, okay, wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um? Auch gerade mit Blick auf die Zukunft, weil dem Kunden halt auch klar war, okay, wenn wir jetzt nichts tun, dann werden wir das Problem in Zukunft nur noch weiter mitschleppen und das werden nur noch weiter
die Kosten skalieren,
genau,
mit hoch,
die Kosten mitskalieren. Und das wollte man abändern. Und dann haben wir uns eben auch damit auseinandergesetzt, wie gehen wir jetzt damit um? Also gehen wir hin und optimieren die aktuellen Berechtigungen, haben dann wahrscheinlich nur den Vorteil der Lizenzeinsparung, aber sonst keinen. Oder greifen wir das Thema im großen Sinne an? Und da der Kunde sowieso auch an einem Berechtigungsprojekt auch in der Vergangenheit schon überlegt hat, war dann relativ schnell klar, nee, wir machen dann jetzt schon den großen Ansatz, um das auch nachhaltig zu verbessern und jetzt nicht einfach an einem Punkt zu sagen, ja, jetzt ist es besser und dann verbessert das Ganze wieder.
Aber das wäre auch, ich sag mal, also wenn jetzt nicht sowieso die Rechnung schon gestellt worden wäre, wäre das halt auch die Option gewesen. Man hätte es im Hier und Jetzt einmal irgendwie fixen können, dass es jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist, mehr oder weniger. Mhm. Nur das hätte dann in dieser Situation, wo man davon ausgeht, es werden jetzt noch mehr User, ne, man internationaler Rollout und so weiter, dass das dann eben halt auch keine tragfähige Lösung für die Zukunft ist. Also dass es im Prinzip nur dann so ein Sieg auf Zeit wäre, sage ich mal.
Genau.
Der dann irgendwann zum Ende kommt, je mehr User da drauf kommen.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, ganz entscheidend an der Stelle zu betonen, bei dem Kunden wäre es noch viel besser gewesen. Wir hätten in der Migration da schon über das Thema Bescheid gewusst und das Kind wäre da nicht in den Brunnen gefallen. Also dann hätte man auch die Kosten, die da jetzt anfallen oder die damals angefallen sind,
nochmal weiter
die hätte man können, genau, ja, reduzieren können und verteilen können, vor allem dann halt auf die nächsten Jahre, anstatt sie halt initial einmal zu haben, sondern dann hätte man halt in einem, ich sag mal, in einem regelmäßigen Abstand dasselbe nachlizenziert und nicht wie jetzt einmal sehr teuer nachlizenziert und ab dann halt deutlich günstiger nachlizenziert, sondern es wäre halt besser verteilt gewesen und so weiter. Aber ja, genau, also in dem Fall ist es dann da auch so. Genau, und da, was da auch noch mit zusammenhängt, ist, dass bei dem Kunden jetzt ganz speziell die Produktion auch im SAP arbeitet und da eben Shared Terminals, also Fabrikterminals, abgeschafft werden und dann einzelne User ihre einzelnen, also einzelne Mitarbeiter ihre einzelnen User bekommen und die auch verwenden müssen und sichergestellt wird, dass das eben anders nicht mehr geht. Das lässt die Zahl der User im System natürlich auch nochmal explodieren und deutlich mehr User dazukommen.
Also der eine Terminal-User, der 24/7 angemeldet ist,
genau,
den gibt's dann nicht mehr und das ist dann auch noch was, was dann designt werden will.
Was ist grundsätzlich nicht zu empfehlen ist, ganz im Gegenteil. Also das sollte man eigentlich gar nicht haben, aber bei vielen produzierenden Unternehmen ist es immer noch so. Es hat teilweise auch historische Gründe, aber es ist einfach noch so und man sollte das ändern und es ist auch etwas, was, glaube ich, Wirtschaftsprüfern das ein oder andere Mal durchaus auffallen wird. Und wenn man das ändert, dann sollte man auf dem Schirm haben, dass da auch auf einmal, wenn 300 User auf einmal Einzeluser bekommen, braucht man auch 300 neue Lizenzen und damit muss man sich auch auseinandersetzen.
Ja. Okay, also Jannik, vielen Dank an der Stelle für die ganzen Informationen. Ich habe einiges gelernt. Ich nehme mir mit, okay, wenn ich jetzt S/4HANA on-premise habe, dann muss ich immer schauen, rechtzeitig, oder es gilt allgemein, rechtzeitig diesen Star-Report ausführen, die Transaktion verwenden, an die Spritpreise denken. Das heißt also, das Lizenzregelwerk auf jeden Fall auch aktualisieren. Ich muss ein bisschen im Blick behalten, spiele ich jetzt das Regelwerk für das richtige System ein, was ist eigentlich der Zielzustand und muss daran denken, es zählt halt nur das, was halt an Berechtigung aktiviert ist oder tatsächlich auch vergeben ist, weil es geht ja darum, dass im Gegensatz zu früher, wo es darum ging, was haben die Leute genutzt im System, geht es jetzt darum, was könnten die Leute aufgrund ihrer aktiven Berechtigung nutzen. Es macht Sinn, auch nach einer Migration da drauf zu gucken, weil irgendwann dann vielleicht dann böse Überraschungen auf einen warten, wenn dann tatsächlich die Lizenzvermessung gemacht wird und wer das rechtzeitig macht, hat hier die Möglichkeit, vielleicht Kosten abzuwenden oder zu optimieren oder zu verteilen, vielleicht auf die Zeit, ne, was du gesagt hast, wenn man da noch wächst im Unternehmen.
Ja.
Selbst wenn die Rechnung schon da ist, macht es Sinn, dann zu gucken, wie kann ich vermeiden, dass also dann Wachstum im Unternehmen dann weiter fortwährend diese Kosten auslöst. Auch da macht es dann Sinn, drauf zu gucken. Und ich habe gelernt, bei Rise macht es ebenfalls Sinn, drauf zu gucken. Es macht eigentlich immer Sinn, drauf zu gucken, ne? Vor, während, danach. Nur dann halt auch dein Tipp, sich also während der Migration dann jetzt auch nicht dann plötzlich davon blocken zu lassen, weil dann kriegt man Schwierigkeiten, die Migration durchzuziehen, sondern da vielleicht dann sagen, okay, das ist ein fester Follow-up-Task direkt nach der Migration, aber erstmal versuchen, die Migration nach Hause zu bringen. Das ist dann
genau, von der, sollte schon die Priorität sein an der Stelle.
Schon nochmal die Priorität. Genau, bei Rise eben halt auch gucken, was da auf einen wartet, weil der Check, den man am Anfang gemacht hat und die Bemessungsgrundlage und die Zahl, die dann in den Vertrag eingetragen worden ist, sich eventuell dann erhöhen kann, wenn man dann erstmal da in Waldorf ist und dann Feststellung, wir brauchen doch noch mehr FUEs, ja. Ja, und insgesamt, dass man dich und dein Team rufen kann, um mal drauf zu gucken. Ja,
würde
das
mich
ist
freuen,
natürlich
ja.
Auch. Wenn ihr da Interesse habt, es gibt auch ein passendes Webinar, was wir dazu haben. Da gibt es dann nochmal mehr Kundenbeispiele, mehr Insights. Das Webinar SAP-Lizenzen entspannt vermessen und Nachforderungen vermeiden. Link dazu kommt in die Shownotes, genauso wie der Artikel hier zu dieser Folge mit allen Informationen auch nochmal und allen Links und allen Möglichkeiten, sich zu melden. Kennt ihr ja. Ansonsten, Yannick, vielen lieben Dank für deine vielen Informationen hier zum Thema SAP-Lizenzen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir sehen uns.